Kopf war auf der Höhe vom Knie und fühlst mich extrem harten Schlag gegen den Kopf. Daraus heraus ist das Gehör nie mehr so geworden, wie dass es bei einem normalen Mensch ist. Bei der Aushebung fürs Militär hat man nachher gesagt, sie können mir keine Waffen geben. So. Wenn ich jetzt einen Traum hätte, dann wäre das wirklich, weiß auch nicht, ein Monat Grenadier spielen. Was mir Geld bedeutet, das ist noch nie der Grund gewesen, zum Hockey spielen. Für mich war es eine Motivation gewesen, zum mehr trainieren. Noch nie eine Motivation gewesen, zum besser spielen. Noch nie eine Motivation gewesen, zum am Morgen aufstehen.
Näher und näher kommt sie, die Heim-WM im Eishockey. Das erste Spiel am 15. Mai 2026. Nur noch 148 Tage entfernt. Wir haben heute bereits den 5. Gast in unserem neu lancierten Podcast. Und wenn es nach ihm geht, wird er im Eröffnungsspiel von Schweiz gegen die USA auf dem Eis stehen und in seine bereits 12. WM steigen. Es ist der Leonardo Giannoni, langjähriger Nationalgoalie und siebenfacher Schweizer Meister mit Davos, Bern und seinem aktuellen Arbeitgeber, dem EV Zug. Auch international lassen sich seine Erfolge sehen. Dreimal WM-Silber und an der WM 2025 ist er in Stockholm sogar zum wertvollsten Spieler vom ganzen Turnier ausgezeichnet worden, trotz finalen Niederlage gegen die USA. Er ist als Junior gross geworden in der ZSC-Organisation, doch als Trano del Curto in Davos ihn und seinen Kollegen Reto Berra zum blutjungen Goalie-Duo machen wollte, haben beide nicht widerstehen. Es war der Start von zwei grossen Karrieren. Beide sind auch heute, über 18 Jahre später, 38-jährig, immer noch aktiv in der National League und der Nationalmannschaft. Das ist der Eisbrecher, WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin der Christian Kapp, mir in Zürich, gegenüber hockt Leonardo Giannoni. Neben mir ist mein Kollege Simon Graf. Hallo zusammen und merci Leonardo, machst mit beim Eisbrecher.
Hallo zusammen, freue mich.
Hallo.
Es heisst ja, man muss ein bisschen verrückt sein, ein Goalie zu sein. Du hingegen wirkst eigentlich noch recht normal. Oder ständig. Aber du hast sicher auch eine Macke. Verratsch uns die jetzt mal.
Ja gut, dann muss man noch das Spiel zuschauen, wenn man sieht, wie schnell das geht. Und man weiss, wie hart das ein Böck ist. Ich glaube, da muss man schon irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben, dass man wirklich ins Goal steht hätte.
Neben mir ist aber keine Macke. Oder willst du nicht verraten?
Ja, ich... Wahrscheinlich schon. Aber jetzt nichts, ich würde mir jetzt nichts einfallen. Also, ich wüsste nicht.
Viele sagen ja, sie sind Goalie geworden, weil sie die Ausrüstung oder die Maske so cool gefunden haben. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, es ist wirklich so. Also, ich bin... Als Sechsjähriger bin ich in Kinski eingeladen worden eigentlich in die Hockeyschule von GC, damals so, auf dem Dolder oben, also offene Eisbahn und Top of Zürich sozusagen. Und dann ist mir dort gegangen. Eigentlich nicht viel mit Hockey am Hut gehabt, wenn ich ehrlich bin. Wir haben es probiert, ich und der grösste Bruder haben gerade zusammen angefangen, einmal pro Woche dort aufs Eis stehen, also wirklich aufs Eis stehen oder ein bisschen rumrutschen. Und dann ist dann plötzlich mal die Goalie-Ausrüstung ins Spiel kam und habe das Gefühl, ja komm, probier es doch mal. Und da sind die kleinen Goal-Daten gestanden, wirklich, wo man kaum ein Goal schiesst, schon so. Aber ich bin dann dort vorne dran gestanden mit der ganzen Ausrüstung und dann habe ich wirklich das Gefühl, ich sehe mega gut.
Du bist schon dort wann gewesen in dem Fall?
Nein, aber es ist so wirklich ein Anfang gewesen. Und dann, wenn einem etwas packt und das hat uns beide gepackt mit dem Hockey, eben mich noch mehr mit dem Goalie sein, dann macht man es auch gerne. Und wenn man es gerne macht, dann investiert man auch dort viel Zeit. Und ich muss schon sagen, ich meine, am Schluss hat der dritte Bruder, also der dritte Giannoni-Bub eigentlich auch noch angefangen, Hockey zu spielen. Und unsere Mami ist hin und her gefahren, von Kilchberg über durch die Stadt, durch weiss ich wie viele Stunden Stau. Und hat einfach das gemacht, weil, vor allem weil uns Kind das so Spass gemacht hat.
Also ein grosses Dankeschön in dem Fall auch. Oder die Mutter.
Ja, beide Eltern, dass sie uns das ermöglicht haben, zum Hockey zu spielen. Eben, meine Mami extrem viel gefahren, mein Vater hat uns am Schluss abgeholt, am Abend nach den Trainings. Und muss schon wissen, eben, die ZSC-Organisation ist weitläufig. Wir haben mit GC angefangen auf dem Dolder, sind weiter nachher auf Küsnacht, sind nachher auf Oerlikon, auf Dübendorf und dann wieder auf Küsnacht zurück. Also es ist eigentlich weitum verteilt. die ganzen Spielstätten, aber meistens immer weiter weg von Kilchberg gewesen. Also die sind etwa mal rumgefahren, ja.
Der Julien Sprunger hat, glaub, schon über 400 Goal geschossen in der National League. Du, glaube noch keins. hast du nie bereut, Goalie geworden zu sein?
Ja, nein. Also, wenn es um Goal geht, sicher nicht. Also, muss ich ehrlich sein, ich wäre als Spieler sicher nicht in die National League raufgekommen. Es war so eine Zeit mit etwa 14, 15, wo ich mir entscheiden musste, in welche Richtung ich gegangen bin. Also, ich habe immer noch bis dahin eigentlich immer noch Spieler und Goalie zusammengespielt. Und dann hat irgendwo das Niveau nicht mehr gestimmt vom einen oder vom anderen, je nachdem, wie man es anschaut. Und dann habe ich mich entscheiden. Kann ich lieber, bleibe lieber im Goal hinten oder Kurve um und versuche, die Goal zu schiessen. Aber ich glaube, ich habe mich richtig entschieden.
Ich frage dich das schon seit Jahren. Ich frage dich auch heute, wann sehen wir den ersten Schuss auf das leere Goal von Leonardo Giannone?
Ich habe immer gesagt, ich höre auf, wenn ich mal ein Goal gemacht habe. Also muss ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Und ist schon so, ja. Ist natürlich etwas gross und ich habe ja, zwei, drei Erinnerungen. Also ich weiss noch, wo Darius Ulander mal das Goal gemacht hat in Ambrionen. Der Reto Berra hat es dann mal gemacht. Robert Meyer hier in der Schweiz auch. Also es ist schon, es ist nicht so, dass es das Ziel ist. Und ich übe es auch nicht, ganz ehrlich. Weil es ist immer ein gutes Zeichen, wenn du als Goalie kannst und tust probieren, dann gewinnst du eigentlich das Spiel. Und von dem her langt mir das eigentlich. Aber klar wäre es cool, noch irgendwann mal ein Goal zu machen, aber sicher nicht das oberste auf der Liste.
Goalies stehen ja unter enormem Druck, können sich eigentlich nie verstecken. Muss man also nicht nur von der Technik, sondern auch vom Mentalen her ein spezieller Typ sein, um Goalie zu sein?
Ja, ich finde, das mit dem Druck ist immer ein bisschen Ansichtssache. Es ist logisch, sollte man nicht zu viele Fehler machen, weil es sofort bestraft wird, aber ich selber, also ich spüre den Druck eigentlich nicht von außen. Ich spüre, ich weiss, ich setze mich selber unter Druck sicher. Ich will gut spielen, aber ich will vor allem eins und das Spass haben. Der Mannschaft helfen vor allem auch. Und das, ich glaube, das löst auch ein bisschen. Das lässt den Druck auch verschwinden. Aber sicher muss man im Kopf ready sein für die Position. Aber auch allgemein, wenn man Profi kann werden und tut werden, dann muss man, glaube ich, auch mental verheben, um, sagen wir mal, länger in der ersten Liga zu spielen.
Wenn du jetzt sagst, du machst dir den Druck, wie selbstkritisch bist, wenn du deine Szenen anschaust?
Sehr. Ich muss nicht mal anschauen. Seit ein paar Jahren haben wir natürlich auch Videowürfel in den Stadien. Und dann macht es natürlich einfacher. Ich muss nicht jedes Mal noch anschauen. Aber ich weiss eigentlich schon im Gespür drin, was der Fehler war. Und ja, zurück zu deiner Frage. Ja, es ist so. Ich bin, glaube ich, der am kritischsten ist mit mir selber.
Goalie ist ja eigentlich eine Lebensschule. Also man muss immer im Moment sein. Man muss immer Fehler oder unangenehme Situationen sofort abhaken. Wie schaffst du das? Ist das irgendwie dir schon gegeben oder kann man sich das antrainieren?
Ich glaube, es gibt immer mehr Coaches, die in diesen Bereich hineingehen. Oder? Und vor allem auch Einzelcoaches also oder Goalie-Trainer, die das ansprechen. Aber ich hatte das schon immer in mir drin. Es bringt nichts, lang an etwas herumzustudieren, das vorbei ist. Oder? Wenn das Goal drin ist, dann ist es drin. Und es zählt. Wenn man einen Fehler macht, ist es gemacht worden. Und darum schaue ich führen. Ich war schon immer einer, der eigentlich aufgestanden ist, führen geschaut hat und parat war für den nächsten Schuss.
Also eigentlich eine Gabe, die dir in die Wiege gelegt worden ist?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht ein bisschen zu kontrollierte Emotionen. Also es ist, ich glaube, das gehört auch dazu. Es ist etwas, was mich, glaube ich, auszeichnet. Aber es ist auch so, wie der Leonardo Giannone halt im Leben ist.
Das heisst, du bist auch, wenn dich etwas nervt im Leben, dann kannst du es schnell wieder abhaken oder kannst du ja mal so richtig aufregen.
Ja, ich reg mich sicher auf, aber ich glaube, ich ziehe es nicht mit. Also ich kann wirklich mich schnell im Moment aufregen und dann schüttle es dann relativ schnell wieder ab.
Das heisst, du verwirfst auch im Alltag die Hände nicht. Ich glaube, nach einem Gegengol habe ich dich noch nie gesehen, so eine Geste machen.
Nein, ich glaube, also im Autofahren, muss ich ehrlich sagen, bin ich, ja, ich sage mal, nicht gerade ein Musterschüler, aber sicher einer, der wo lieber mal einen Vortritt gibt, wenn er keinen Vortritt, wenn er einen Vortritt hat selber auch, aber regt mich eigentlich nicht so auf über andere dort.
Heutzutage gibt es ja viele Tools, also Atemtechniken praktizieren viel meditieren, auch Hockeyspieler inzwischen. Machst du das auch?
Nicht geplant. Es hat jetzt in der Nationalmannschaft haben wir das als Mannschaft gemacht. Und dort mache ich sicher auch mit, ja. Aber privat eigentlich nicht. Aber ich finde es gut. Ich finde es gut, wenn man das macht, wenn einem das weiterhilft, wenn einem das auch ein Tool ist, um besser und gesünder zu leben, finde ich das unglaublich gut. Und ich war auch beeindruckt, was das für eine Wirkung hat. Und trotzdem bin ich nicht ganz der Typ dazu.
Also das heisst, ihr habt eine geführte Meditation gehabt in der Nazi?
Nein, nicht Meditation, aber wir haben uns zusammen vorbereitet auf Spiel, auf Events, sagen wir so. Und haben nachher eigentlich etwas eingeführt, wo wir eigentlich fast ein bisschen Ritual war, wo wir über eine Weltmeisterschaft nachher zusammen gemacht haben.
Also wo wir auch runtergekommen sind und in die Ruhe gekommen sind?
Genau, ja. Ja, das war eine coole Sache gewesen. Und jeder hat da mitgeholfen und mitgemacht auch dort. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, dass es so gut funktioniert hat.
So, dass im Moment sein, das brauchst du ja sowieso während dem Match. Das geht ja gerne nicht anders. Wie ist es im Alltag? Lass dich auch mal ein bisschen zerstreuen von Social Media, ablenken von unnötigen Sachen? Oder schaffst du das dort auch wirklich immer im Moment sein?
Ja, es ist... Ich meine, es hat einen Arbeitstag, wenn man das so nennen kann, vom Hockeyspieler. Vor allem, wenn es ein Auswärtsmatch ist, hat natürlich viel tote Zeit drin, weil man da noch Reisen drin hat. Und logisch habe ich dort das Telefon mal in der Hand, wenn man mal auf Bern oder Genf runter sogar muss und schaut einen Film oder was auch immer. Aber es ist schon so, dass ich gern oder schon immer gern Zeit effizient genutzt habe. Und eigentlich mich dann wirklich etwas im Hingib und 100% das machen. Und versuche natürlich, das auch meinen Kindern weiterzugeben. Also, dass man die Qualitätszeit auch wirklich nutzen.
Kevin Fiala hat bei uns gesagt, sein Ziel ist unter 2 Stunden am Tag sein. Der Ralf Krüger hat bei uns gesagt, 1 Stunde wäre sein Ziel, wenn ich mich recht erinnere.
Am Telefon?
Ja, einfach Handyzeit, die kannst du anschauen. Hast du ein Ziel? Lieber nicht drauf schauen.
Nein, ich habe kein Ziel. Nein, wirklich nicht. Das ist... Ich wüsste es auch nicht. Also ich muss mir da... Wenn es zu viel wäre, glaube ich, würde ich es auch merken. Ja. Aber klar, eben, man hat Kind und will denen auch das Vorbild sein und denen etwas vorleben auch. Und darum versucht man das da schon zu begrenzen. Ja.
Ich kenne es.
Ja, nein, es ist natürlich, ich bin auch ohne Nattel aufgewachsen. Und das, oder gerade so in der Zeit, wo sie aufgekommen sind und aber noch keine farbigen Bildschirme hatten. Und das, ich glaube, dort war natürlich nicht so lustig gewesen, zum Scrollen hat man auch nicht können, aber zum Rumdrucken, sagen wir mal so. Und das Spiel, das drauf war, das hat man dann irgendwann auch mal gesehen. Also,
Snake.
Genau. Also von dem her ist es, aber ich habe es auch genossen. Vor allem, wenn man zurückschaut, das ist schon, das ist eine mega coole Zeit gewesen dort.
Über das haben wir schon mal vor ein paar Jahren geredet miteinander. Ich möchte das trotzdem da nochmal erwähnen. Ich finde es so ein faszinierendes Zitat. Das ist von Mike Valley, ehemaliger Goalie-Coach in der NHL und Buchautor. Er hat Goalies so beschrieben: Keine andere Position im Sport ist so anfällig auf psychische Probleme, Angstzustände und als Folge dessen Muskelübersäuerung, Atemnot, Übelkeit und Schweißausbrüche. Das tönt dann wirklich, man muss eine Ecke abhaben, wenn man das macht. Du hast damals gesagt, du erlebst das nie in dieser Intensität. Jetzt, ein paar Jahre später, ist es noch weniger? Oder tönt irgendetwas vertraut von dem?
Ja, Schweißausbrüche schon, ja, das natürlich. Aber nein, ich meine, sonst, ich geniesse es. Ich geniesse es, auf dem Eis zu stehen. Und das ist noch lustig. Vor allem, wenn man das Zitat jetzt anschaut, wie kann einer das schön finden, dort hinten dran im Goal zu stehen, sich beschissen zu lassen und wenn man mal einen Fehler macht, dann pullt er einmal aus. Aber ich geniesse es. Ich suche den Challenge wirklich auch und ich geniesse jede Minute, die ich spielen kann. Und ich glaube, das ist auch das, was es ausmacht. Also wenn ich keinen Spass hätte daran, glaube, dann hätte ich schon lange aufgehört.
Wenn hast du Selbstzweifel, gibt es die auch?
Nein, habe ich wirklich nicht. Also es ist wie, ich spüre eigentlich recht gut, was meine Qualitäten sind. Ich habe selber das Gefühl, dass ich der Mannschaft helfen kann. Und darum zweifle ich auch nicht daran. Wirklich nicht.
Letzte Saison ist ja nicht wunschgemäß verlaufen mit dem EVZ. Du bist zuerst lange verletzt gewesen. Dann haben wir im Playoff ja, nicht so überzeugt.
Nett ausgedrückt, ja.
Hast du dir da nicht einmal irgendwie die Frage gestellt, ja, bin ich noch der Alte?
Das hat mir alle gesagt, ich sage der Alte eigentlich dort. Nein, weil überhaupt nicht. Also logisch, die Verletzung, das war etwas, was ich nicht gekannt habe. Ich glaube, meine letzte längere Verletzungspause war fast 2 Jahre her. Und das hat mir ein bisschen zu arbeiten gemacht. Das ist so. Und zwar nicht unbedingt weg der Verletzung, aber wie lange das gedauert ist, hat. Damals hat es irgendwie geheißen, 1, 2, 3 Wochen vielleicht. Am Schluss waren es ja, fast 3 Monate gewesen. Und nachher halt draußen zu hocken und der Mannschaft zuzuschauen, ohne dass du helfen kannst, das hat extrem weh getan. Aber ich habe eigentlich nie Zweifel gehabt, dass sie nicht irgendwie wieder reinfinden und irgendeinen Weg finden, um der Mannschaft zu helfen. Und dann ja, ist sicher eine Achterbahnfahrt gewesen, die ganze Saison. Und dann sind die Playoffs gekommen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich, also eine Woche vor den Playoffs, wir hatten ja dort noch Pause gehabt, wenn ich hätte wählen können, welche Gegner dass wir überkommen, ich hätte Davos gewählt. Und habe gesagt, ich glaube, dass wir dort wirklich unser Hockey spielen müssen, um dagegen zu halten. Dass es gerade so geändert ist, das war sehr überraschend gewesen. Aber zweifelt an mir selber nicht. Ich war sehr, sehr enttäuscht gewesen. Von mir selber, von wie wir gespielt haben auch. Und trotzdem habe ich nie Zweifel gehabt. Also es ist dann auch eine Zeit gegangen, dann ist das Telefon gekommen vom Fischi, hey, Leo, wie sieht es aus, magst du noch? Und ja, und dann musst du das irgendwie abhaken. Also abhaken im Sinn von die Fehler anschauen, was du gemacht hast. Und wie gesagt, wenn man die ganzen Spiele anschaut und Playoffs rum, es war sehr deutlich. Und es macht es nicht gerade einfacher dann. Also wenn es wirklich ja, chancenlos war, dann nochmal aufzustehen. Aber das ist schon immer eigentlich eine Qualität gewesen, die ich hatte. Das war sehr, sehr wichtig auch dort und im Nachhinein sicher auch richtig, dass ich mich entschieden habe, zum nochmal angreifen und versuchen, die Weltmeisterschaft zu gehen.
Ihr habt ja 4-0 verloren und zweimal davon aber ziemlich abgeschossen worden. Für die das jetzt vielleicht schon wieder vergessen haben.
Wissen, nein, ich habe es nicht vergessen.
Das hast du jetzt nicht abgehakt. Abgehakt, aber nicht vergessen. Ja.
An der WM hast du ja dann einen Rekord sogar aufgestellt. Du bist in der Viertelfinale, Halbfinale und Finale in der Regular Time unbezwungen geblieben. Du hast in diesen 3 Matches nur 1 Goal bekommen. Trotzdem sind wir nicht Weltmeister geworden. Ist das eine bittere Erfahrung gewesen? Mehr kannst du ja fast nicht machen, oder?
Ja, also bitter, ja. Auch das hat wehgetan, oder? Es hat auch extrem wehgetan und aber anders weh als da die Playoff-Niederlage mit Zug. Es war eine mega coole Zeit gewesen. Es geht immer relativ schnell vorbei dort an der Weltmeisterschaft. Und man versucht eigentlich etwas aufzubauen und nachher innerhalb von sind das mehr als 2 Wochen hat man 10 Spiele eigentlich, wenn man es so anschaut. Und darum fällt einmal, es war Sonntagabend, es war OT, das heisst, es war noch tiefer in der Nacht. Ja, es hat weh getan. Aber ja, es war bitter gewesen. Und vielleicht muss ich dann eben wirklich mal anfangen, Goal schiessen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hätte es dann gelangen gehabt. Nein, ich weiß es nicht. Aber es war eine coole Zeit dort. Sicher Rekord, eben, ja. Das ist immer, sind die Sachen, die Journalisten eben ausgraben. Es interessiert mich nicht, schön zum Wissen, aber es interessiert mich nicht, wenn du als Goalie zu Null spielst, heisst das eigentlich, dass du gewinnst. Und das ist vor allem in einem Viertel- und Halbfinale wichtig, dass du einfach wirklich weiterkommst.
Wie sehr hast du das Goal noch im Kopf, in der Roti? Behältst du das für dich oder tust du das auch ad acta legen?
Nein, es ist lustig, es kommt schon immer wieder mal führen. Aber der ganze Finale ist ein bisschen speziell gewesen. Wir sind am Freitag von Dänemark auf Schweden gezügelt, sozusagen. Und es war ein Charterflug mit den Kanadiern zusammen. Auch noch. Und es war wirklich pumpervoll, das Flugzeug. Dann kommst du irgendwie in eine Stadt rein und versuchst dich noch irgendwie zurechtzufinden, gehst noch schnell aufs Eis. Nachher war das Halbfinale, haben wir gewonnen, super. Auch dort gehst du so schnell wie möglich ins Bett. Und irgendwie bin ich am Sonntagmorgen aufgewacht, gutes Gefühl gehabt eigentlich. Bin aufs Eis gegangen noch schnell. Und dann hat es dort nicht so ein gutes Gefühl auf dem Eis. Die Winkel nicht ganz gestimmt gehabt. Ich dachte, hoppla. Am Abend war also ein langer Tag. Am Abend bin ich gegangen. Einlaufen auch nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Immer noch die Winkel noch nicht ganz gestimmt gehabt. Die Fanghand noch nicht ganz funktioniert. Und dann gehst du in das Spiel rein. Und dann ist irgendwie ein erstes Drittel Pass von hinter dem Goal in die Mitte von einem Punkt, wo eigentlich jeder Spieler, der dort abschliessen kann, das Goal macht. Und dann hebst du den und dann vom einen Moment auf den anderen, dann merkst du, hey, heute ist dein Tag, Leo. Das hat es wie gebraucht gehabt. Und darum hat es nachher verschiedene Szenen gehabt im ganzen Finale. Es hat noch eine Penalty gegeben für die Amerikaner. Aber es ist so die Szene, die mir bleibt von diesem Finale, ist eigentlich die erste Szene dort im ersten Drittel. Die Abwehr, die ich glaube für jeden, wo nicht so draus kommt im Hockey, also denkt so, ja gut, irgendwie der Goalie abgeschossen. Aber das ist so das Zeichen gewesen, ja, es funktioniert. Dass nachher das Goal noch kommt, das zeigt halt schon, dass auf der anderen Seite recht gute Spieler gewesen sind. Also wie er es gemacht hat, auch wie er den Verteidiger gebraucht hat, um sich verstecken, also den Schuss zu verstecken, das ist schon eindrücklich. Aber schnell gegangen.
Darf ich dich zu dem Goal noch etwas fragen? Nachher lassen wir dich in Ruhe mit dem Goal. Also aus Goalie-Sicht, nimmst du das überhaupt, also wie bewusst nimmst du wahr, dass jetzt da der Tage Thompson kommt?
Nein, das nicht.
Das nicht?
Das nicht. Ich bin zu wenig Amerikaner-Fan, also NHL-Fan, dass ich wüsste, der spielt dort und hat so viel Goal geschossen und so viel Assist gemacht und so viele Strafminuten, der schiesst normalerweise. Ich bin wirklich, bin noch nie der Fan gewesen. Ich bin aufgewachsen, wo man noch weit weg war von der NHL und darum kenne ich einfach die Spieler dort auch nicht. Ich bin froh, wenn ich die Schweizer kenne, die dort spielen. Nein, das sicher. Aber, ich weiss auch, dass er ein sehr guter Spieler ist. Das habe ich schon gewusst. Aber das sieht man ja auch, wie sie rumlaufen auf dem Eis. Und wenn du in der Verlängerung noch spielen darfst, ich glaube, dann bist du einer der Besseren von den anderen.
Ich frage nur darum, ich glaube, der Tage Thompson ist wahrscheinlich auch NHL-Niveau. Man, der schiesst Handgelenkschüsse vor blauer Linie aus dem Stand teilweise. Also wie kaum ein anderer, aber so etwas willst du gerne nicht wissen, so Infos?
Ja gut, es hat ja gut funktioniert. Die Vorrunde haben sie ja geschlagen zu null.
Stimmt.
Also, nein, ich bin nicht so einer. Auch nicht, weißt du, wenn es Penalty-Schüsse gibt oder so, gibt es ja viele Goalie, die dann wissen oder wollen wissen, hey, der macht das und das und überhaupt. Und wenn als Goalie, es geht so schnell, du musst so viele Informationen, die der Spieler dir auch gibt, was er vorhat, musst du können verarbeiten, dass ich gar nicht kann und tun spekulieren. Das geht nicht. Das kannst du als Goalie nicht machen. Oder ich kann es einfach nicht. Das funktioniert nicht. Aber er läuft über die blaue Linie, sucht sich der Verteidiger eigentlich, um mir die Sicht zu nehmen und schiesst nachher im weiten Eck. Es ist ein schönes Goal, aber es ist nicht so, dass ich gewusst hätte, was er zum Mittag gegessen hat oder so vorher.
Es ist spannend, wie du darüber redest, wie du dich quasi in dich hineinhorchst, oder? Also an so einem Tag oder auch an diesen zwei, drei Tagen, was da alles in dir passiert. Also du bist schon recht mit dir auch in Verbindung, oder? In solchen Momenten.
Ja, nicht nur in diesen Moment. Ich glaube, ich kann eigentlich, ich spüre meinen Körper sehr, sehr gut. Und ich bin auch einer, der extrem auf den Körper lässt. Ich glaube, das musst du auch als, ich sage jetzt mal, du das öffnen, als Sportler allgemein, wo der Körper eigentlich das Kapital ist von dem, was du machst. Ich glaube, du musst wissen, was der Körper braucht. Und dann merkst du auch, wie es dem Körper geht. Und das ist einfach halt vor allem dort gewesen, weil wir so lange Zeit hatten zwischen dem Morgentraining und dem Abendspiel, weil das Spiel eben noch mal eine Stunde später war, dann nimmst du das noch wie noch mehr wahr. Aber es ist nicht so, dass ich mich wegen dem würde, ablenken lassen oder so. Also, oder irgendwie länger würde springseilen zum Einlaufen. Also überhaupt nicht. Das ist, ich weiss, dass es funktioniert. Ich weiss, dass es geht und ich weiss, dass es funktioniert. Aber es ist umso schöner, wenn du nachher gerade den Beweis hast, wo eben so eine Aktion kommt und dann so, oh, die Augen sind wirklich da.
Mhm. Da kommst du wie in Flow.
Es ist, ja, es hat ein bisschen etwas, ja, es hat schon ein bisschen etwas, aber auch dort, es läuft. Also du findest ja das Spiel und es ist ja so, dass über die ganze Weltmeisterschaft eigentlich ich mein Spiel recht gut gefunden habe. Also der erste Match war nicht so gut gegen die Tschechen, aber nachher ein guter Match gegen die Amis, ein super guter Match gegen die Deutschen, der auch ein bisschen untergegangen ist, weil wir ein bisschen höher gewonnen haben dort. Und dann ist es gelaufen. Also es ist so, das Gefühl war rum, Trainings sind gut gewesen, kurz, aber gut. Und die ganze Mannschaft, der ganze Spirit ist nachher auch rum gewesen und das hilft natürlich auch. Und dass du weiterkommst, hilft natürlich dann auch. Oder es ist dann einfach fertig irgendwann, aber es hat alles zusammengepasst gehabt, ja.
Du trägst seit bald 10 Jahren Hörgerät. Dein Gehör ist ja schon früh geschädigt worden, als du noch bei der GCK Lions gespielt hast. Wie ist das eigentlich passiert?
Ja gut, ja, es ist, ich glaube, es ist während dem Spielen passiert, wo ich einen harten Schlag eigentlich, also bin am Boden gelegen oder auf den Knie gewesen, und mein Kopf war auf der Höhe vom Knie vom anderen Spieler und verwünscht mich nachher, in Aschua war das, wo ich mit GC den ACB gespielt habe, und verwünscht mich extrem hart, einen harten Schlag gegen den Kopf auf der Seite, wo ich glaube mehr als 3 Monate gefehlt habe nachher auch. Und das ist schon etwas, wo ich überhaupt nicht kennengelernt habe. Hirnerschütterung oder auch Schwindel dann damals, und ich habe recht lange gebraucht, um das können auskurieren, in Kombination natürlich, bin ich dort noch in die Schule gegangen, ins Gymi. Ist auch eine ganz einfache Zeit gewesen. Und dann daraus heraus habe ich das Gefühl, ist das Gehör nie mehr so geworden, wie ein normaler Mensch ist. Aber ich habe das eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich habe das wie ein bisschen unterdrückt gehabt. Ich habe auch nicht gemerkt gehabt, mir ist nicht so bewusst gewesen. Und dann irgendwann bei der Aushebung fürs Militär hat man nachher gesagt, oh nein, also ich kann mir keine Waffe geben. So, weil ich höre nichts. Und wenn ich dann nachher noch sage, ich hätte ein Hörproblem, nachdem ich geschossen hätte, dann können sie das mit der Versicherung nicht vereinbaren. Und dann habe ich gewusst, hey, auf, dann schon nochmal ein anderes Level, als ich gedacht hätte. Und dann, ja, ein paar Jahre später habe ich mich beraten lassen und super gute Erfahrungen gemacht hat. Und das Einzige, was ich mir vorwerfe, ist eigentlich, dass ich es nicht schon früher gemacht hat. Also das ist schon eindrücklich, was da für Technik gekommen ist heutzutage, dass man wirklich so eine Beeinträchtigung ausgleichen kann.
Ist das ein bisschen stolz gewesen, vielleicht? Das brauche ich nicht.
Nein, es ist, ja, ich glaube nicht. Nein, das nicht. Also ich glaube, es ist schon komisch, wenn man im Wartesaal ist und man ist irgendwie, man könnte Enkel sein von allen anderen, die dort drin hocken. Aber ich meine, das hat man das Gleiche wahrscheinlich auch gehabt mit den Brüllen früher. Und heutzutage sind die akzeptiert, zum Glück auch akzeptiert. Und ich hoffe auch, dass man es irgendwann anbringt, dass Hörgeräte sehr akzeptiert sind. Also ich kenne mehrere Leute, die Hörgeräte tragen, auch jüngere Leute, die Hörgeräte tragen. Und jeder Einzelne, den ich frage, der eins trägt, sagt, hey, ich hätte es schon früher machen müssen. Weil es ist unglaublich, wie viel Lebensqualität da zurückkommt. Man ist sich einfach nicht bewusst, wie schlecht man wirklich hört. Also jetzt in meinem Fall habe ich dann die Vögel nicht mehr gehört zwitschern und dann auf einmal oder auch Schlüssel nicht mehr gehört rascheln oder eine Zeitung, nicht gewusst, was eine Zeitung für ein Geräusch macht und auf einmal dann plötzlich all die Geräusche wieder gehabt. Und das ist dann schon etwas, was eindrücklich ist.
Krass.
Ja, aber es ist noch lustig. Es ist viel, die nachher das Gefühl haben, dass sich das kompensiert hat mit den Augen, wo mir nachher natürlich im Hockey extrem viel hilft. Aber das ist etwas, was ich wieder bestätigen kann oder verneinen. Es ist halt einfach so. Es ist so, dass es mit dem Gehör nicht so gut geht. Jetzt habe ich eine Hilfe, wo mir extrem viel bringt, wo mir halt auch ermöglicht, am sozialen Leben auch wieder teilzunehmen. Also ich glaube schon, dass das unterschätzt wird, was für eine grosse Beeinträchtigung das ist.
Was heisst am sozialen Leben teilen? Also du hast auf Sachen verzichten müssen, eine Weile lang?
Nein, nicht verzichten, aber du kannst dann einfach gewissen Gesprächen nicht folgen, oder? Wo dann vielleicht gerade in einer Eishockey-Garderobe geht es mal ein bisschen lauter zu und her als jetzt hier im Studio beim Podcast. Aber wenn du dann dort natürlich nicht kannst folgen und nach dem dritten Mal nachfragen, vielleicht mal ein schlechtes Gewissen hast und sagst, ja komm, jetzt lass uns und versuchen wieder einzusteigen in irgendwie das Gespräch. Aber das ist fast nicht möglich.
Wie war es denn, wo du, eben, wie du sagst, die Vögel wieder hast, zwitschern gehört?
Schön. Auf die eine Seite sehr schön natürlich. Auf die andere Seite, aber das ist ja normal. Ich glaube, das hat jeder, der das erste Mal ein Hörgerät trägt, sicher anstrengend, weil viel, viel mehr Informationen kommen. Aber ich bin sehr, sehr gut beraten worden. Das hat man gesagt, dürfen Sie dann aufpassen. Ich glaube, Sie sind dann heute Abend ein bisschen früher müde als normalerweise, weil halt einfach viel mehr Informationen ins Hirn kommen und dann die müssen auch verarbeitet werden.
Also man sieht ja nichts bei dir, oder? Also man würde jetzt nicht sagen, ja, der Leo trägt das Hörgerät, oder?
Nein, ich glaube nicht. Aber ich schäme mich auch nicht. Das ist sehr wichtig zu sagen. Es ist, ich gebe auch gerne Auskunft. Wirst du etwa mal angesprochen von denen, die das Hörgerät tragen, die das wissen, wie das ist? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt da durch die Strasse laufe, durch Zürich, dann sehe ich ja jeden Zweiten, der die weißen Kopfhörer im Ohr hat, wo ich zum Beispiel nicht kann verstehen, oder? Für mich ist es normal, so etwas zu haben, und man sieht es wirklich nicht. Also, auch wenn man es würde sehen, es ist die Qualität, die ich zurückgewinne, also würde ich, das überwiegt alles.
Stell es schau mal ab, ich will jetzt nichts hören im Moment.
Nein. Nein, das nicht. Ich glaube, ja doch, wahrscheinlich auch schon. Ist auch schon passiert, ja.
Aber so um halbe neun zu haben, wenn die Kinder nicht ins Bett wollen.
So sagen. Nein, aber man merkt es natürlich relativ schnell, wenn ich es abstelle. Also das ist dann schon... Ja, das ist so, ja. Aber nicht bewusst. Schon lange nicht mehr abgestellt, sagen wir es mal so.
Wie ist denn als Goalie, ist dann das Gehören, ist das wichtig oder in dem Fall ist rein die visuelle Komponente wichtig?
Also ich glaube, es ist alles wichtig, aber wenn ich jetzt etwas, egal welches Körperteil ich müsste wählen, was das Wichtigste wäre für einen Goalie, sind die Augen. Und weil es geht nicht ohne Augen. Es geht wirklich nicht, man muss den Puck sehen und es geht relativ schnell auf dem Eis. Und klar ist Kommunikation auch wichtig auf dem Eis. Jeder Trainer spricht das mindestens einmal in der Woche an, oder könnte man sagen, zehnmal in der Saison, wo er sicher anspricht, dass die Kommunikation sehr wichtig ist und man sich helfen sollte. Aber das, was am meisten ausmacht, sind die Augen. Also ich meine, es ist ja nachher mit trainiert natürlich, mit der Kommunikation. Und dann ist der Unterschied zwischen Trainingshalle und während dem Spiel ist ja so gross, weil die Zuschauer rum sind, weil andere Gegner rum sind, die auch noch reinrufen. Also ich würde nicht sagen, ich weiss, dass es wichtig ist, um zu helfen für die Spieler, aber für mich selber sind die Augen mit Abstand das Wichtigste.
Also im Tennis ist es so, zum Beispiel, es gibt einen Tennisspieler, der fast taub ist. Und der hat gesagt, das Schwierige sei, dass er nicht hört, wenn der Gegner den Ball spielt, wie er ihn spielt, weil der Sound von dem Ball wie so ein bisschen, auch schon ein bisschen voraussagen, ja, was für ein Ball kommt. Ist ja das in dem Fall im Hockey nicht so? Also, dass du hörst, wie der Slapshot kommt?
Nein, aber lustigerweise, und das ist lustig, ich glaube, jeder andere Goalie würde das nie sagen, aber bei mir ist sehr, sehr wichtig, dass der Puck bedruckt ist. Also, ein Logo drauf ist von einem Club, ein Logo von einem Sponsor drauf ist, was in der letzten Zeit noch häufiger vorkommt. Und zwar sehe ich dann dort, was für ein Drall das der Puck hat. Mhm. Mhm. Also ein schwarzer Puck, ich gehe immer zum Schiedsrichter, können wir recht das Puck wechseln. Und im Hockey bei uns hat es viel Puck, wo, also wird jemand mal der Puck gewechselt. Und wenn eben mal ein bisschen abgeschliffen ist, das Logo, oder abgeht, der Kleber, dann gehe ich auf, könnten wir recht den Puck wechseln, weil je nachdem, wie er dreht, muss ihn, ich sage nicht anders abwehren, es geht so schnell, aber sicher, wenn er tief kommt auf die Schaufel, dann sowieso. Aber auch, wenn es so ein Knuckle-Puck ist, das sieht man natürlich auch viel besser, wenn er bedruckt ist. Aber der Sound selber hilft, wenn man den Schuss nicht sieht, dass man weiss, er hat einen Slapshot gemacht. Aber um dort darauf zu reagieren, das ist... geht dann schon noch recht schnell. Mm-hmm. Also man hat fast keine Zeit dort.
Aber du wirst es gleich erleben. Also du wirst jetzt nichts hören beim Slapshot, du siehst ihn. Oder du hörst ihn jetzt und du siehst ihn. Mm-hmm. Das hilft jetzt nicht gross, dass du ihn gehört hast.
Ja, es schadet nichts, sicher. Aber helfen, glaube nicht. Man merkt schon, ob er mal noch anhängt oder nicht am Stock. Das hört man natürlich. Aber darauf zu reagieren, schwierig.
Ich komme noch mal kurz zum Tennis. Was mir nicht aufgefallen ist, die Augenübungen sind immer wichtiger geworden. Also wenn man so einen Iga Swiatek sieht oder so, was die alles für Sachen macht vor einem Match. Ich nehme an, du machst auch Augenübungen. Und was machst du? Wenn du das verraten
darfst. Eben nichts. Das ist jetzt verrückt. Eben nicht. Ich finde es unglaublich, die Augenübungen. Weil wir haben es auch im Sommer mal gemacht. Wir haben das angeschaut, wie man das machen kann, wie man es muss machen, was der Benefit ist daraus. Und ich mache es nicht. Ich wärme es nicht auf. Es ist lustig, wir haben früher ab und zu mal für sie wärmen einfach mit einem Ball gespielt, weißer Ball, schwarzer Ball, pinkiger Ball war auch mal. Gewesen. Und das ist alles gut. Ich sage wirklich, ich finde alles, was man trainiert, allgemein, egal was man macht, Krafttraining, Balance, was auch immer, finde es mega gut. Für mich ist das absolut einzig Wichtige, ist die ersten 8 Schüsse im Einlaufen. Das ist ja 4 Fanglampen, 4 Stockhand. Wenn du mit den Augen dort funktionierst, dann ist es gut. Aber dass man eine Augenübung macht, ich glaube, ich habe viel Potenzial nicht ausgeschöpft dort, ja. Und behaupte immer noch, ich bin der, der am besten mit den Augen arbeitet, hier in der Schweiz.
Ich habe gestern Bilder gesehen von einem East Coast Hockey League Match. Sie haben einen Thematag zu Wicked, zu dem Film, oder vielleicht war es ein Musical. Die eine Seite vom Eis knallgrün, außer der Crease vom Goalie. Die andere Seite vom Eis ab der Mittellinie knallpink, außer der Crease. Ich habe gedacht, für Goalies ist das nicht eine Katastrophe?
Ich habe mich immer aufgeregt gehabt, ob diese Logos, die sie reingelassen haben, da, wo sie dann plötzlich mal angefangen haben, da Final, wo wir mal in der National League ein Final gespielt haben, haben sie dann noch auf dem Eis noch angeschrieben, dass es das Finale ist. Dort, wo jemand am gefährlichsten ist für den Goalie, wenn von dort ein Schuss kommt und dunkel. Und jetzt dieses Jahr haben sie Werbung gemacht für die Weltmeisterschaft für nächstes Jahr. Für mich unverständlich, wenn man das dort antun kann. Aber vielleicht will man einfach viel mehr Goal sehen, oder? Das ist schon, also es ist schon noch speziell. Also ich muss sagen, dass der Unterschied extrem ist. Also wir waren letzte Woche in Finnland gewesen. Und dann dort hatte es auch eine Position, gehabt, wo schwarze Werbung auf dem Eis war. Und dann muss ich sagen, also dunkle Werbung auf dem Eis. Da haben wir auch sagen, es war auf der anderen Seite, gewesen, also nur im zweiten Drittel, wo es uns betroffen hat. Aber schon grenzwertig, ja.
Okay, also lieber aber so pink und grün einfarbig als schwarz.
Ja, also wenn es dunkel ist, wird es dann schon mühsam. Ja, das ist schon so, ja.
Du bist 7-mal Schweizer Meister geworden, wir haben es erwähnt im Intro, mit Davos, mit Bern, mit Zug. Eigentlich hast du 4 sehr unterschiedliche Meisterteams erlebt. Ich sage 4, weil für mich gibt es den HCD 1.0, den klassischen HCD, den man kennt. Und dann den HCD 2.0 2015, wo ja doch schon einiges ein anders war im Team. Und dann natürlich die Teams vom SCB und EVZ, die ja doch ähnlich waren. Gibt es doch Parallelen zwischen diesen 4 Meisterteams oder wäre das jetzt ein bisschen gesucht?
Ja, die wären. Ich weiss es. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass es Parallelen gibt. Das ist, wie du gesagt hast, sicher am Anfang, wo wir, ich und der Reto auf Davos aufgegangen sind, sind wir in einer Mannschaft, oder haben wir in einer Mannschaft spielen, die erfahren ist, die alles gehabt hat, für Meister zu werden, die eigentlich parat war. Ich sage nicht, dass die Tür ist offen war. Wir mussten schon dort kämpfen. Aber es ist so, man gewusst, dass die Mannschaft funktioniert. Auch mit einem unerfahrenen Goalie-Duo. Obwohl das grösste Respekt, dass man das gemacht hat und wir beide eigentlich davon profitiert haben und so den Schritt haben können machen in die erste Liga. Aber es war so eine Mannschaft, wo man gewusst hat, hey, die sind gut. Und dann, ja, die letzten Jahre in Davos, als ich nochmal zusammengerauft. Es sind immer noch viele rum, die das erste Mal dort waren. Aber es ist so wie, ich sage nicht, dass die Zeit ist abgelaufen war, aber es ist so sicher 12 war bei dieser Mannschaft. Nachher kommst du auf Bern. Oder ich bin auf Bern gekommen. Es ist lustig, es hat mich alle belächelt, weil zum Zeitpunkt, vom, wo es rausgekommen ist, dass ich auf Bern ging, sind sie irgendwie 7. oder 8. gewesen und sind nachher eigentlich, ich sage nicht glücklich, aber unerwartet Meister geworden. Und plötzlich kommst du dort hin und es ist so eine Mannschaft dort, die lange gespielt hat, die einen extremen Run hatte in diesen Playoffs. Wir sind ja selber ausgeschieden damals gegen sie. Und trotzdem sind alle überrascht, dass sie Meister geworden sind. Und dann hat eigentlich das Selbstverständnis ist gleich übergesprungen. Es ist ein neuer Coach gekommen, der extrem detailliert gearbeitet hat. Und die 3 Jahre, die ich da war, sind 3-mal Qualisieger geworden, 2-mal Meister. Wir haben wirklich die Liga dominiert.
Kari Alonen,
wo das Spiel auseinandergenommen hat und zusammengesetzt hat und jedem eine Rolle gegeben hat, die er perfekt erfüllen konnte. Und da kommst du auf Zug und Zug ist so, ja, die sind nochmal ganz anders gewesen. Also wir sind, eigentlich haben wir zurückgeschaut, über ein paar Jahre die konstanteste Mannschaft gewesen, eigentlich immer Top 4, mindestens Halbfinal, ein paar Mal im Final sogar, aber nie ganz fertig geworden. Und dann dort nochmal aufgerüstet gehabt, Gregory Hoffmann ist noch gekommen, Jan Kovar ist gekommen. Und wir haben eigentlich, und ich bin auch dort gewachsen, wir haben gesagt, jetzt greifen wir voll an. Und dann super gutes erstes Jahr gehabt, blöd noch den ersten Platz verspielt im letzten Spiel gegen Zürich damals. Und nachher ist es so aus dem Nichts aus mir. Ich habe das Gefühl, ich war mit der parat. Und dann kommt der Abbruch von dieser Meisterschaft. Und das,
Corona.
Das ist schon, das ist her gewesen. Wir haben wirklich auch dort nochmal etwas wie ein neues Aufbau gehabt. Und trotzdem haben wir nachher die Pause dort genutzt, wie kaum ein anderer Club. Und unglaubliche 2 Saisons angelegt dort. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich immer, also ich sage es mal so, ich bin immer zu dieser Zeit zu dem Club gekommen, wo er wirklich kurz vor der Primetime war. Und das ist schon gute Wahl oder auch ja, einfach eine coole Zeit gewesen. Also darum kann man es schon ein bisschen vergleichen. Also vor allem Bern und Zug dann auch. Davos war einfach noch so ein Bounceback gewesen, noch mal das letzte Mal, wo man wirklich alles gegeben hat. Ich meine, von Arx gerade aufgehört hätte mit dem Kübel im Sack drin davon gelaufen. Das, ja.
So macht man es.
Ja, so macht man es, ja.
Gut, du bist jetzt sehr bescheiden, oder? Also du hast ja dann schon etwas dazu beigetragen, oder? Also das Timing war gut und dann bist du noch gekommen, oder?
Ja, nein, es ist ja. Eben, wie gesagt, ich meine, als ich auf Bern gegangen bin, haben sie alle gesagt, ja, aber Leo, wir sind, also wenn es Davos war, wir sind Meister und du gehst weg zu einem Club, der 8. ist oder was auch immer war. Und ich habe gesagt, nein, das ist eine gute Wahl dort. Ich sehe dort Potenzial. Ich habe mal noch etwas anderes gesehen. Ich habe eine Ausstiegsklausel aktiviert, dass ich von Davos auch weggehen konnte. Was viele gesagt haben, nein, bleib doch da oben, du könntest dort die ganze Karriere sein. Ja. Und trotzdem war es ein mutiger und guter Entscheid gewesen, genau gleich nachher wie auf Zug. Also das ist wirklich das, was ich wirklich noch gesucht habe nach Bern.
Was macht das Meisterteam aus? Also man sagt ja oft, dass quasi sehr viel Erfolg lässt sich auf ein paar wenige Faktoren reduzieren. Merkt man im Verlauf einer Saison, ja, es könnte gut kommen?
Also die Hoffnung ist natürlich jedes Mal am 1. Mai da, wenn die Saison eigentlich anfängt, oder? Und dann kann man schon mal ein bisschen absetzen, hey, ist die Qualität rum? Weil ich muss auch sehen, dass die Qualität in den letzten, sind das 7-8 Jahre, in der Schweiz extrem gestiegen ist. Wenn die rum ist, dann braucht es nicht einen Expo. Das hat schon, es gibt sicher auch wieder, immer wieder mal Meister, wo man muss sagen, hey, das hätte jetzt wirklich nicht gedacht, auf die hätte ich nicht gesetzt gehabt. Aber ich bin eigentlich immer in eine Saison reingegangen mit dem Ziel, den Meistertitel zu haben, das letzte Spiel zu gewinnen. Aber man merkt schon, ich glaube, ich will immer sagen, so im November rum merkt man dann, ey, ist die Mannschaft wirklich gewillt, um auch die langweiligsten, die Spiele können zu gewinnen, dann können zu gewinnen, wenn man vielleicht nicht gerade den besten Abend hat, irgendwie die Punkte können zu stellen an einem Ort, wo man vielleicht muss sagen, ja, vielleicht wäre der Gegner wirklich besser gewesen heute, aber wir haben es einfach gut gemacht. Und ich glaube, das war sehr, sehr eindrücklich in Bern. Dort hat man wirklich Punkte gesammelt, wo sonst, ich glaube, nicht viele Mannschaften gemacht hätten. Also irgendwie ein Goal voraus gewesen, man hat gewusst. Und wenn man das Wissen nachher hat, und das war in Zug genau gleich gewesen, die ersten paar Jahre, wo man sagt, hey, der Sieg geben wir nicht mehr an. Oder der Vorsprung, der bleibt bei uns. Und das merkt man relativ schnell. Und das sind Sachen, die man halt nachher auch braucht für Playoffs, wo dann wirklich nochmal alles enger ist.
Aktuell wäre das vermutlich der HCD in dieser Saison.
Der HCD ist sehr, sehr gut gestartet. Für mich selber auch überraschend. Ja, sie sind sicher Anwärter dort. Haben auch extrem gut, wie die harmonieren dort. Ja.
Ein Traum von dir hat sich nie erfüllt, die NHL.
Ja, ich würde es nicht als Traum bezeichnen, ich glaube. Aber das ist ja so, ja. Habe ich dort gespielt. Aber es ist schon, also man muss ein bisschen verstehen, wo ich herkomme auch. Also wir sind eben in den 80er Jahren geboren. In den späten 80er, aber immerhin. Und ich bin nicht aufgewachsen mit NHL-Liebli daheim, mit einem Käppli von einer NHL-Mannschaft. Keine Videos von NHL-Teams. Oder es war so weit weg gewesen. Ich meine, das ist, ich weiss noch, Nazi A hat zwei Ausländer gehabt, die man haben. Und das sind eher Europäer gewesen oder Russen auch. Jetzt im Fall von Ambri, wo dort gespielt haben. Und dann ist die NHL einfach, die war nicht rum. Also man hat die Nationalliga A, hat man geschaut. Und dann hat sich das gehabt. Und dann wachst du auf, wie gesagt, ohne Smartphone. Und das sind Telefon gewesen, wenn man mal irgendwie ein Video gesehen hat von der NHL, dann war es irgendwie 2 oder 3 Wochen alt gewesen, oder Monate alt gewesen, sogar vom Jahr vorher. Und das ist schon noch anders gewesen. Wenn man die Zeitung aufgeschlagen hat, hat man das Resultat von letzter Woche drin gehabt, von der NHL. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht 5 Mannschaften gekannt von der NHL. Und darum ist es wie, es ist kein Traum gewesen. Es ist so, der Traum war, irgendwann mal Profi zu werden. Und nicht wie die Jungen heute sagen, ich wollte in die NHL gehen, überhaupt nicht. Und dann, ja, dann kommst du mal irgendwann in die Nazi an. Jetzt im Fall in Davos gewesen, und dann spielst du halt mal einen Spengler Cup, oder? Und dann hast du natürlich dann schon spielst gegen Team Kanada, wo dann halt mit ehemaligen NHL-Spielern gespielt hat. Und dann fängt das an mit dem Kennenlernen von dieser Liga. Dann geht es irgendwann mal in eine Weltmeisterschaft, da hat es vielleicht mal jedem Team alleine, wo dann spielt. Und darum glaube ich nicht, dass es ein Traum war. Ja, ich habe nie dort gespielt, das stimmt. Ich spiele mega gerne gegen die an den Weltmeisterschaften oder mit ihnen, wenn es die Schweizer sind. Das ist auch so. Ich habe auch schon gegen NHL-Teams gespielt, weniger gut zwar, aber ja.
Mit der Wolfs.
Mit der Wolfs, ja.
So zwei oder drei Goal haben dort
gehabt. Ja, 9-3 haben wir verloren.
Bist du mal näher dran gewesen, oder ist es mal ein Thema gewesen für dich?
Nein, eben, dann ist natürlich das noch dazugekommen. Oder? Ich habe nie den Junioren, U20-Nazi, habe ich nie WM gespielt. Ich war zweimal dabei gewesen, aber ich habe letztes Mal habe ich gesehen, hat mich einer bezeichnet als der Goalie, der am wenigsten lang eingesetzt wurde von einer U20-WM. Wo eingesetzt wurde.
Auch ein Rekord.
So, es hat die 15 Sekunden sind das gewesen. Und das ist natürlich auch das Alter, wo vor allem mit im Hinblick auf Amerika sehr, sehr wichtig ist. Und die Einsätze dort international haben mir gefehlt. Und nachher, wenn wir ganz ehrlich sind und Nazi-Karrieren anschaut, auch relativ lang nur vereinzelt an der WM gespielt. Das waren die Zeiten, in denen man einfach noch einen reingestellt hat gegen die Starken, wo man sagt, ja, geh mal schauen, ob die Hockey spielen können oder nicht. Und das ist schon, das ist alles ein bisschen dazugekommen. Und dann hilft es natürlich nicht, dass du, wenn du dann mal gegen Chicago spielen kannst, noch 9 Goal bekommst.
Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, wo wir hatten. Das war 2017, WM Paris. Und ich finde, das zeigt eigentlich gut, wie du tickst. Es ist um das Spiel gegen Finnland gegangen. Und Sebastian Aho, der ein bisschen Zauberer, er hat dich, man hat es eigentlich erst so in der Wiederholung gesehen, was der eigentlich gemacht hat, dich komplett verladen, 99 von 100 würden schiessen und es hat alles nach Schuss ausgesehen, gibt den Pass und du kannst wenig reagieren, boom, Goal. Und wir haben über das Goal nachher geredet und du hast mir gesagt, ich hätte das so gerne, wenn ich so etwas in jedem Match könnte erleben, yeah. Diese Skills, das wäre eigentlich mein Traum. Du hast nicht NHL dort als Traum genommen, sondern einfach das Erlebnis von so einem Spiel, das in uns liegen halt nicht gibt und so eine Szene wahrscheinlich auch eher nicht würde in unserer Liga.
Das ist ja so. Also wenn ich jetzt einen Traum hätte, wenn ich müsste sagen, ich hätte einen Traum, dann wäre das wirklich, weiß auch nicht, ein Monat NHL spielen. Vielleicht eine Woche, ich weiß nicht. Ich glaube, ein Monat wäre noch cool. Es ist eindrücklich. Es ist wirklich jedes Mal eindrücklich, wenn du gegen die spielen darfst. Aber ich muss auch sagen, dass sie dir halt auch die Informationen geben. Es geht einfach alles ein bisschen schneller, sie schiessen ein bisschen genauer. Was mir aber entgegenkommt, im Vergleich zu der Schweizer Liga, sie schiessen wirklich dort hin, wo sie hinschiessen wollen. Im Gegensatz zu jemandem anderen Schweizer Spieler oder einem Spieler, der in der Schweizer Liga spielt, der dann einfach irgendwie aufs Goal schiesst, was es für einen Goalie wie mich schwieriger macht, um den Puck zu heben. Aber Sie geben dir schon die Informationen, die du brauchst eigentlich. Und es ist mir einfach cool, zum gegen dich zu spielen, weil einfach du musst auf dem Top-Level sein, weil sonst hast du wirklich keine Chance. Vor allem, wenn du nicht irgendwie der Größte bist, der im Goal steht.
Es ist nicht ein Monat, aber an Olympia sind ja alle NHL-Cracks dabei. Also immerhin ein paar Spiele.
Ja, das ist es. Ja, es ist ein grosses Ziel von diesem Jahr. Auf alle Fälle dort können dabei sein und sich eigentlich mit denen können zu messen. Es ist, wäre eine coole Chance, ja.
Ja, Leo, seit du zum EVZ gewechselt bist, bist du zurück in Kilchberg, wo du aufgewachsen bist, in der schönsten Gemeinde von der Schweiz.
Naja. Ich habe jetzt keinen Knopf zum Buzzer irgendwie drücken, leider.
Muss ich der Transparenz halber sagen, auch wohnen. Wie ist es zurück zu sein?
Sehr schön. Es ist... ich sage nicht, ja, vielleicht ein Traum gewesen, um jemals meine Kinder dort in die Schule zu schicken, wo ich in die Schule gegangen bin. Und zwar auch, weil mir das mega gefallen hat. Meine Frau ist auch von Kilchberg, also wir sind beide hier aufgewachsen. Und wo dann der Wechsel zu Zug vollzogen ist, war eigentlich nachher relativ schnell einmal klar, dass wir dort hinziehen. Ja.
Und wie ist es so, jetzt eben deine Kinder in dem gleichen Umfeld zu sehen, auf dem Stockengut oder dann auch in die gleichen Schulhäuser zu gehen wie du früher und deine Frau?
Es ist noch lustig. Also ich weiss noch das erste Mal, das ist auch schon 7 Jahre her, wo der älteste Sohn mit Schule angefangen hat, sind wir gerade da gezogen, die Schule angefangen hat und die Leute vom Schulhaus sind immer noch gleich, wie sie vor 30 Jahren war. Und auch die Hölzer sind immer noch aufgeschnitten, die Bäume sind immer noch aufgeschnitten, das sieht alles genau gleich aus. Das ist so. Und das ist schön. Es ist mega schön sogar. Aber man muss auch sagen, dass wir es in der Schweiz allgemein schön haben. Also ich würde jetzt da nicht, für mich speziell, weil wir beide hier aufgewachsen sind und dann die Möglichkeit hatten, um hier anzuziehen und unsere Kinder in die Schule zu schicken. Also darum ist es mega schön und wir geniessen es auch. Also es ist so, ich glaube, ein Stückchen Heimat, wo wir da wieder zurückkommen können.
Kilchberg ist ja bekannt für Kilchberg schwingend. Das ist im nächsten Jahr, steht das wieder an. Vielleicht sogar das prestigeträchtigste Schwingfest. Wirst du da dabei sein?
Ja, ich hoffe es. Im letzten Mal bin ich schnell dabei gewesen, habe ich nur schnell am Morgen gehen können, weil wir noch einen Vorbereitungsmatch hatten. Ich war aber am Morgen im Anschwingen dabei gewesen. Und nächstes Jahr ganz sicher. Ja, ich habe eine spezielle Aufgabe bekommen, die ich dann machen darf. Ich darf den Muni taufen.
Oh, wow.
Und freue mich recht, ja.
Leo?
Ja, ich glaube, wenn der Papst so heisst, müssen wir einen anderen Namen suchen.
Also Schwingen ist etwas, was dir noch passt?
Ja, ich finde es einfach extrem eindrücklich. Ich kann mal mit Kilian Wenger, gerade als er König geworden ist, trainieren. Also im gleichen Zimmer trainieren, sagen wir es so. Sicher nicht mit dem gleichen Gewicht. Und es ist extrem, wie sich das entwickelt hat. Und unglaublich zu sehen, was für eine Popularität das die angebracht haben. Das ist wirklich eindrücklich. Und das letzte Mal, eben wie gesagt, wenn eigentlich alle auf Kilchberg kommen, das grosse Ziel von allen Schwinger. Und dann nachher eigentlich in dem Dorf zu können, zu wohnen, wo das austreibt, ist natürlich schon speziell. Vor allem, wenn man auch weiss, wie es schon aussieht auf dem Bauernhof dort.
Bekannt ist Kilchberg auch für die Jockeyfabrik. Du als Topsportler, darfst du auch mal eine Lindor-Kugel essen oder hast du da strikte Diät?
Nein, ich bin ein süßer Goalie sozusagen. Ich habe gerne Jockey. Und auch das ist etwas, was man natürlich verbindet mit dem Dorf. Ich meine, früher oder auch heutzutage, wenn man mit C-Body geht in Kilchberg, dann ist die gerade neben der Schokofabrik und der Geruch dort, das ist unvergleichlich. Das gibt es nicht. Das ist schon noch sehr speziell. Und darum ist mir auch stolz als Kilchberg, dass wir hier so eine grosse Marke bei uns im Dorf haben.
Du bist mit der Anina, deiner Ehefrau, zusammen seit ihr 14 sind. Das ist eine wunderbare Geschichte. Ist sie einst in deine Parallelklasse gegangen? Ist das richtig? Sind ihr so zusammengekommen?
Ja, wir sind. Ja, das ist so, ja. Stimmt.
Hast du übergeschielt in der Pause? Oder?
Ja, nein. Es war immer am Shooten in dieser Pause.
Sie ist am Shooten?
Nein, ich war am Shooten immer. Wir sind allgemein sehr sportliche Klasse gewesen. Wir sind jede freie Minute sind wir auf dem Fußballplatz gestanden. Aber es ist irgendwann hat man mal das Mädchen gesehen dort, von der anderen Klasse und sich interessiert. Ja.
Das ist von dir aus gekommen, die Initiative?
Ja. Ja, ich würde sagen, beide sind interessiert gewesen, sagen wir es so.
Was ist das Geheimnis von einer Beziehung, wo eben durch Juniorenzeit, Profialltag, 3 Kinder schon so lange besteht und immer noch glücklich ist? Also du wirst immer noch verlegen, wenn man den Richter danach fragt.
Ja, es ist... Ich glaube, ich weiss es zu schätzen, was sie alles macht. Für unsere Kinder, aber auch für mich. Also sie kennt oder sie weiss, wer der Leo war, bevor er Hockey-Profi war. Und sie ist nicht der grösste Hockey-Fan. Ich glaube, das ist etwas, was mir auch sehr gut tut. Also, es ist nicht so, dass man über Hockey schwätzt, wenn ich daheim bin. Und das ist schön. Also, es gibt noch Menschen hinten dran, wo er doch, sag jetzt mal, 20 Stunden vom Tag auch ist. Und vor allem, wenn man noch Kind hat daheim, dann hat man sowieso noch andere Sorgen. Und da unterstützt sie mich extrem gut. Und ich versuche natürlich auch, meinen Teil dabei zuzutragen.
Das Leben vom Spieler bestimmt eigentlich das Leben der Familie. Dort, wo du spielst, dort sind dir. Wo kannst du gleich auch ein bisschen zurückgehen, wo nicht sie sich muss anpassen
muss? Das ist noch schwierig. Und das ist wirklich so. Also gut, wir sind auch zweimal oder dreimal umgezogen. Oder? Sie ist nachher eigentlich mitgekommen auf Davos rauf. Nach ihrer Ausbildung und hat dann hier oben noch fertig gemacht, die Ausbildung, hat hier oben gearbeitet. Wir sind zusammen auf Bern gezogen, wir sind zusammen auf Zürich zurückgezogen. Es ist schon eindrücklich, wie viel sie für mich gemacht hat und wie fest sie zurückgesteckt hat. Und ich bin ihr dort extrem dankbar. Also es hätte überhaupt nicht funktioniert ohne sie. Und auch, ich glaube, auch Familie wäre nicht möglich gewesen, wenn die Unterstützung nicht da wäre. Weil man ist halt schon, man kann nicht so gut planen mit einem Hockeyspieler. Das ist so, man ist häufig am Abend weg. Was sie aber meistens auch noch schön findet, dass sie mal ihre Ruhe hat dort. Und dann auch mit einer Nationalmannschaft, oder? Man weiss relativ, ja, man kann nicht planen. Also manchmal langt es für eine Weltmeisterschaft, manchmal langt es nicht. Jetzt ist Nazi-Pause, ist man dabei, ist man nicht dabei. Das sind Sachen, die sich ein paar Tage vorher entscheiden. Und das ist so flexibel können sie, ist natürlich schon, ja, ist, glaube ich, der grösste Trumpf, den sie hat.
Du hast nebenbei noch ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, hast einen Master gemacht an einer Fernuni und, glaube ich, jetzt noch weiter studiert, wenn es mir recht ist. Woher nimmst du die Zeit?
Das Studium, das ist entstand eigentlich meiner Zeit in Davos. Dort war ich 20 gewesen, alleine. Ich habe Matur gemacht, bevor ich aufgegangen bin. Das erste Mal eine eigene Wohnung gehabt, alleine gewohnt. Und dann irgendwie das Gefühl gehabt, hey, es fühlt mich nicht aus, das ganze Leben. Also ich habe mir eine Chance gegeben, zum Profi zu werden, was ich lange eigentlich nicht erträumt habe, aber nicht gedacht hätte, dass das funktioniert. Und nach einem Jahr musste ich sagen, hey, es ist mega cool und alles, es ist ein mega schöner Ort auch, Davos, aber es erfüllt mich nicht. Und dann ist ich ein bisschen mal schlau gemacht und man muss schon wissen, von Davos fährt man dann schon noch ein paar Stunden mehr an die Auswärtsspiele als anderen Orten. Und dann ist halt die Zeit dort nur zum entweder schlafen oder halt eben sich ein bisschen weiterzubilden. Also ein bisschen, es ist dann schon noch, es war happy gewesen, ja. Und es war eine andere Zeit gewesen, wie man sich das fast nicht mehr vorstellen kann heutzutage. Also es ist eben, man hat Online-Kurs gehabt dort, aber nie live. Ich bin jeden Montag auf Zürich runtergekommen, für in die Schule zu gehen am Abend. Und ich habe mir einfach die Zeit genommen. Und das hat mir extrem viel gebracht. Ich bin am Montag nach dem Morgentraining haben sie geschaut, dass am Nachmittag ein anderer Goalie rum ist, falls es Training gewesen wäre. Und bin dann ab auf Zürich gefahren und bin irgendwie, glaube ich, um 11:30 am Abend daheim gewesen. Aber es hat so gut getan. Es war so wirklich Erholung gewesen, wenn du 3-4 Stunden im Auto gehockt bist. Es war wirklich ist cool gewesen, hat mir viel gebracht.
Brauchst du eigentlich noch einen Agent jetzt, wo du Wirtschaftsprofi bist?
Ja, es ist nicht ganz die gleiche Ebene gewesen. Also es ist schon spannend gewesen, all das ganze theoretische Wissen zu erwerben, aber nachher sieht man eigentlich, dass im Hockey nicht unbedingt nach diesen Gesetzen geschaffen wird, wie man es eigentlich gelernt hat. Und darum schon noch eindrücklich, aber ich habe nicht mehr den Agent, den ich damals hatte, aber mein Bruder. Der schaut sehr gut zu mir.
Also einen neuen Vertrag würdest du Hilfe in Anspruch nehmen, um den auszuhandeln?
Ja, ich glaube, es ist schon so, dass man wie soll ich sagen, es ist, man kann nie wissen, es ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, in diese Liga reinzukommen. Und ich glaube, dort braucht schon Hilfe heutzutage. Bei mir im Beispiel auch ist es einfacher, glaube ich. Was es aber nicht will sagen, dass ich gleich auf ihn zurückgreife, weil ich weiss, was er für mich macht und auch mich darum auch entschieden habe.
Dein Vater war Herzchirurg und ist, glaube ich, immer noch aktiv. Ein Medizinstudium war für dich auch mal eine Option?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nicht so gerne medizinische Berufe. Also ich bin mal, es hat mir so ein Zukunftstag und bin mal schauen gegangen und habe dann relativ schnell mal gewusst, dass das nichts wird für mich. Also eindrücklich, wie ein Mensch von innen daraus aussieht, aber ich selber muss einmal im Jahr einen Bluttest machen, um zu schauen, ob alles gut ist, und mich klappt es dort schon fast zusammen, wenn ich da ein paar Milliliter Blut geben muss, und dann ist es wirklich, habe ich gewusst, dass das nichts ist.
Eure Eltern haben gesagt, Sport ja, aber wichtig ist auch, dass er noch Matura macht. Hat dich das geprägt?
Nein, prägt nicht. Nein, aber ich finde es gut. Ich finde es gut, dass sie das gemacht haben. Also, es sind nicht Matura, sondern einfach eine Ausbildung.
Ja.
Und dann ist die Möglichkeit eigentlich entstanden mit dem Sportgymi, wo vieles einfacher gemacht hat. Oder ich bin nach der 6. Klasse und dort ist mir, was ist mir dort, 12, 13, wird, sagen wir mal, das Hockey ein bisschen professionell, würde ich nicht sagen, aber es ist häufiger. Es bestimmt die Freizeit oder immer mehr. Früher war es ein bisschen weniger als heutzutage, aber bin dann in die Zeck gegangen und das ist, hat sich eigentlich recht gut miteinander vereinbaren lassen. Aber nachher wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden. Und dann war das Sportgymi die Möglichkeit dort gewesen, um weiterhin Sport zu machen und gleichzeitig eine Matur zu machen. Und dann ist eigentlich, ja, es hat man natürlich alles daran gesetzt, dass man dort reinkommt, dass es ein Sichtungstraining hatte und dann schlussendlich aufgenommen wurde. Also es ist wichtig, ich glaube, wichtig war auch für sie, ja, das sicher für die Eltern, aber auch wichtig für mich. Also ich glaube, ich habe dann auch dort ein bisschen anfangen zu arbeiten, für die Schule auch, und habe dann gemerkt, dass ich zum Glück gemerkt habe, dass ich das für mich mache und nicht für meine Eltern oder für irgendjemand anderes. Also diesen Schritt hat es dann auch gebraucht.
Was wollt ihr euren Kind mitgeben?
Ja, es sind so gewisse Grundsätze wie Ehrlichkeit, Höflichkeit, Pünktlichkeit, wie wahrscheinlich würden alle Eltern das sagen, aber auch ich wirklich auch versuchen zu sagen, dass sie den Spass an der Sache, egal was es ist, nicht verlieren. Mhm. Und ich glaube, das ist vor allem heutzutage nicht ganz einfach.
Wieso?
Ja, weil alles ein bisschen ernster geworden ist und man alles ein bisschen zu genau nimmt. Ich sage nicht, man muss nicht wegschauen vor Sachen, die nicht gut sind, aber es gibt immer noch sehr, sehr viele gute Sachen auf dieser Welt. Und momentan, so wie es im Moment ist, schaut man doch eher auf die schlechten Sachen.
Wir haben es ja vorher vom Agent gehabt, dort geht es auch um Geld. Das ist ja auch ein Stichwort. Du hast mir mal in einem Interview gesagt, sehr jung, mit 20, hast du keinen Gleichaltrigen mehr gekannt, der so viel verdient hast wie du.
Wann habe ich das gesagt?
In Davos, bei uns im ersten langen Interview. Ich habe das nochmal gelesen.
Jetzt werden dir deine Zitate von früher um die Ohren geschlossen.
Das mache ich wie Schawinski, kommt das Fenster auf. Vor 30 Jahren hast du das und das gesagt.
Wir haben alles gelesen.
Was bedeutet es dir, heute in der National League zu den bestverdienenden Spielern zu gehören?
Ja, das bedeutet mir, also was mir Geld bedeutet oder allgemein, was das heisst, also das mit der National League, es ist schon so, dass ich glaube, es ist ein Lohnniveau, das nochmal extrem gestiegen ist seit dem Interview vor 15 Jahren oder 20 Jahren, ich weiß auch nicht, wann das war.
8 Jahre. Nein, das stimmt. Nein, 17 ist es, 16 oder 17 Jahre.
Aha, so. Aber was mir Geld bedeutet, das ist, es war noch nie der Grund zum Hockey spielen. Und das widerspricht vielleicht ein bisschen der Aussage, die du vorher gesagt hast. Das ist schon, es ist eindrücklich, wie viel Geld das umgesetzt wird heutzutage mit Hockey. schon damals umgesetzt worden ist mit Hockey. Aber es war für mich noch nie eine Motivation gewesen. Noch nie eine Motivation gewesen, um mehr zu trainieren. Noch nie eine Motivation gewesen, um besser zu spielen. Noch nie eine Motivation gewesen, um am Morgen aufzustehen. Und das ist, sage ich jetzt einfach so, weil ich eigentlich jeden Morgen gerne aufstehe und kann sagen, hey, ich will heute nochmal, wenn es nicht mehr so, nicht mehr Prozent sind, aber vielleicht sind es noch Promille, aber ich will besser werden. Und ich habe Spass bei dem, was ich mache. Und ich glaube, das ist etwas, was viel, viel wertvoller ist als der Lohn, den du Ende Monat bekommst.
Ich habe das Gefühl, wenn ich dich anschaue, du bist jetzt nicht jemand, der ein Statussymbol braucht oder anstrebt.
Nein, ich wüsste nicht, was ich anders sollte, tragen, fahren, haben oder was auch immer. Es ist schon so, dass es einfacher macht, wenn man einen gewissen Lohn hat. Also, wie gesagt, ich habe ein Hobby. Ich tue gerne mit Holz arbeiten und ich glaube, ich habe sicher eine von der besten ausgestatteten Werkstätten in ganz Kilchberg, wo von einem möglichst untalentierten Schreiner gebraucht wird. Aber das ist etwas, was mir Spass macht. Dort tue ich gerne Zeit und Geld investieren, ohne dass es wirkliche Outputs gibt.
Also, du hast noch nichts rechts gebaut, oder? Kannst du ja, etwas
so
erzählen?
Es sind schon zwei, drei Sachen, aber kleine Sachen. Aber eben, das ist genau das, wo ich mir dann halt einfach gerne mal eine Maschine kaufe, wo andere vielleicht würden die Hände vorlassen. Aber ich habe mir die Maschine zugelegt, obwohl ich gewusst habe, dass das eigentlich völlig unvernünftig ist. Aber wenn das missteht, ich kann sie nicht mitnehmen. Es ist ein recht grosser Container, den ich da rumschleppen müsste. Also, nein, es ist, ich will meinen Kindern das weitergeben, was ich ihnen vorlebe.
Also, was ist denn das Spektakulärste, was du schon gebaut hast? Ein Schrank oder ein Stuhl? Oder?
Ich habe hab zwei Stühle. Ein Taburett habe ich gemacht. Einen normalen Stuhl habe ich der Tochter geschenkt. Nachttischli habe ich vier, glaube ich, schon gebaut. Und sehr viele Spiele halt auch. So Brandy Dog Spiele, neue Varianten von dort. Also es ist schon noch etwas, was ich einfach gerne mache. Mit Holz arbeiten.
Noch nie auf den Daumen gehauen? Oder sonst auf den Finger?
Ich habe noch alle Finger. Also das ist schon, nein, ich bin schon sehr vorsichtig dort. Und mache auch genug Pause dazwischen. Also es ist mir wirklich nicht wert, wenn ich muss entscheiden zwischen Finger und einem perfekten Werkstück dort, dann würde ich mich niemals gegen meinen Finger entscheiden, das überhaupt nicht. Das ist ein Hobby, wo ich gerne mache, wo viel Zeit da in Anspruch nimmt, vor allem jetzt vor der Weihnachtszeit. Aber ich glaube nicht, dass ich das professionell machen könnte.
Du hast mal im Interview mit mir gesagt, du liest gerne Biografien und damals bist du vom Elon Musk sehr fasziniert gewesen. Immer noch?
Also Biografien oder das andere?
Beides.
Lesen ja, aber ich komme nicht mehr so viel zum Lesen. Respektive ich nehme mir jedes Mal vor, wenn ich in die Ferien gehe, kaufe ich mir ein Buch und dann ist es etwa mal eine Biografie immer noch, ja. Aber vom anderen, nein, das muss man vielleicht auch noch sehen, dass das hat schon recht einen grossen Wandel durchlebt in den letzten paar Jahren. Ist noch schwierig. Und umso mehr weiss man es dann zu schätzen, was man an der Schweiz hat, wenn man sieht, was im Ausland so zu und her geht. Also, ich kann mir das nicht erklären, wie man... Er hat sehr gute Ideen gehabt früher, er hat sehr viel... Visionen auch wahrmachen können, das ist ja so. Von dem her, Chapeau, was er dort gemacht hat, alles andere schwierig.
Also es ist sicher eine spannende Biografie, kann man sagen.
Ja, ich glaube, sie wäre wieder spannend, wenn man sie noch weiterschreibt. Das ist ja so, aber wie gesagt, es ist noch eine andere Zeit gewesen, es ist noch ein bisschen im Aufstieg gewesen, sagen sie so.
Das ist ja eine grosse Saison für die Schweizer Eishockey. Olympia, Heim-WM. Es ist noch weit weg, aber wie blickst auf die Highlights führen? Was denkst du, wenn du jetzt so die Stichwörter hörst?
Ja, ich glaube, es sind so zwei grosse Highlights für jeden Spieler, aber auch für jeden Fan. Und das beides gerade im gleichen Jahr können zu haben oder in der gleichen Saison drin können zu haben, das ist schon noch eindrücklich. Und dann versucht man natürlich schon, bestmöglichst vorbereitet zu sein auf die Sachen und versucht alles, um das Team auch zu arbeiten dort.
Olympia ist ja in Mailand. Du bist eigentlich Tessiner. Darf man das so sagen? Du bist ja dort auf die Welt gekommen.
Das stimmt nicht.
Aber du hast dort gelernt.
Aufgewachsen. Das sind 3 Jahre. Ich bin da in Kilchberg, wo es noch ein Spital hatte, auf die Welt gekommen. Und sind dann relativ zügig mal ins Tessin runtergegangen. Das war meine erste Sprache, die ich geschwätzt habe. Italienisch. Aber nur 3 Jahre im Tessin. Aber nicht auf die Welt. Aber das wäre der Heimat dort. Das ist immer noch dort. Ja.
Kannst du noch Italienisch fliegen? Also richtig gut.
Ja, ist immer eine Definitionssache. Ich glaube, ich verstehe alles, wenn es nicht gerade im tiefsten Dialekt ist und kann mich noch einigermaßen ausdrücken, aber tiefgründig sprechen oder ein Podcast auf Italienisch, da würde jetzt, glaube ich, meine Grenzen kommen.
Und steckt ein bisschen Italianità
in dir? Nein, ich glaube, es ist auch dort nicht. Also wir sind dann, muss schon sehen, wenn man dann, ich habe eigentlich vor allem das Italienisch fast ein bisschen verlernt gehabt. Wir haben nur noch eine Sprache sollen reden in die Heime und das war natürlich Deutsch gewesen, wie wir in Kilchberg gewohnt haben. Und dann habe ich eigentlich wirklich alles vergessen gehabt und das dann erst im Gymi wieder zurück erlangt und darum dementsprechend, ich glaube, es ist okay, das Italienisch, aber jetzt wirklich tiefgründiges Gespräch wird schwierig.
Rund um die Nazi hat es ja auch ein ernstes Thema gegeben, letztens, wo dich indirekt auch betroffen hat. Du gehörst ja auch als Goalie, du hast zwar nicht das A auf dem Leibli, weil das darf man ja nicht, aber du gehörst zum erweiterten Captain-Team. Und auch du bist in dem Sinn zitiert worden zu dem Fall Liam Bichsel, der ja 4 Turniere nicht mehr, bis und mit 2026 nicht mehr darf, bestreiten. Das Captain-Team hat den Entscheid ja unterstützt, schriftlich. Wie schwierig ist es für dich gewesen, öffentlich einzustehen in einer Botschaft, die eigentlich gegen einen Mitspieler geht?
Ja, das ist schon nicht einfach. Das ist so, weil man eigentlich einem eine Chance nimmt. Und ich, der länger dabei bin, habe ja die Situation eigentlich schon mal gehabt. Oder wir sind ja, ich glaube, nach Olympia 18 gewesen, wo glaube 5 Spieler suspendiert worden sind. Nachher auch Bodema, Herzog, Malgin, Schlumpf und nochmal jemand, glaube, wo man gesagt hat, sie dürfen nicht mehr spielen, weil sie das Aufgebot nicht voll geleistet haben. Und auch dort ist heftig diskutiert worden. Man hat die Regel aufgestellt. Das hat jeder gewusst. Und dann ist es schwierig gewesen. Es ist wirklich schwierig, vor allem auch, weil ich auch dort mit einem Team zusammengespielt habe und das Gefühl hatte, ey, ja, dann muss man ja jeden Tag noch anschauen. Gell? Das macht es dann nicht einfach. Und dann bin ich auch froh gewesen, wo man dann nach der eigentlichen Heim-WM 20 gesagt hat, schau, jetzt man gibt noch mal eine zweite Chance, wo dann ein paar auch wahrgenommen haben. Und jetzt ist man genau gleich weiter. Ich weiss nicht, wie viel die Strafe oder Ruhig dazu gebraucht worden ist, damit alle immer Erfolg leisten, dem Aufgebot. Das glaube ich nicht. Aber es ist nicht einfach, zum zu sehen, dass ein so ein guter Spieler nicht mitkommen kann. Und trotzdem stehe ich voll dahinter. Wir haben die Regeln aufgestellt, als Team auch. Also muss ich auch sagen, wir als Spieler sind dort dahinter gestanden. Und darum hoffe ich, dass er dann ab dem 26. wirklich auch dabei ist.
Vielleicht ist es nicht immer nur sehr gut gegen aussen kommuniziert, oder? Weil es gibt ja erlaubte Ausnahmen, Vertragsjahr, NHL, kommen
ja, gut, nein, das nicht ist
und das wird ja auch akzeptiert.
Das ist ja kein, also das ist ja kein, das ist ja kein Thema dort. Dort sind versicherungstechnische Sachen, wo ich ja sowieso selber auch nicht rauskomme, wie es dort funktioniert. Aber ich hoffe schwer, dass er in Zukunft wieder mitmacht.
Seit ein paar Tagen ist es ja öffentlich, dass der Patrick Fischer aufhört als Nazi-Trainer nach der Heim-WM. Bedauerst du das?
Das ist eine schwierige Frage, weil Nein, ich glaube nicht. Ich bedauere es nicht, weil ich glaube, der Fischi hat sich das sehr, sehr gut überlegt. Und wenn einer einen Entscheid gefällt hat, dann... Oder er ist einer, der es auch durchzieht, sagen wir so. Und darum bedauere ich es nicht. Also es ist... Er hat sehr viel fürs Hockey gemacht, fürs Schweizer Hockey gemacht, hat eine unglaubliche Karriere als Nazi-Trainer gehabt. Ich bedauere es überhaupt nicht, dass er geht. Er kann mit erhobenen Hauten rauslaufen. An einer Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ich glaube, einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht können wünschen für das.
Hat er dich überrascht? Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, im Captain-Team hat er allen einzeln das angerufen und mitteilt. Also hat er dir das auch, hast du das ja, von ihm direkt so gehört?
Ja, für mich war es auch logisch. Also danach sind wir nochmal informiert worden, gerade vorab, bevor die Medienkonferenz war. Und ich meine, es ist klar, er hat viel fürs Hockey gemacht. Er ist doch schon 10 Jahre und das ist eigentlich auch noch überraschend. Das war mir gar nicht so lange im Sinn gewesen, aber doch 10 Jahre Nazi-Trainer ist doch auch ein Zeitchen. Und darum hat er sich das auch gut überlegt und ich glaube, einen krönenden Abschluss auch.
Was hat der Fischi reingebracht in die Nazi?
Schweizerdeutsch. Ja, man lacht darüber. Man lacht wirklich darüber. Aber es ist eben ein extrem grosser Unterschied zu dem, was vorher war. Und ich glaube, da die Swissness, die man nachher auch predigt hat und immer noch lebt auch, und auch wird leben in Zukunft, ich glaube, das würde ich als grössten Unterschied reinbringen. Und so der Start eigentlich in der Muttersprache. Logisch ist noch das Französisch und das Italienisch dabei, das er ja eigentlich auch beherrscht. Oder mal besser als ich. Wo das einfacher macht, deine Gedanken, Gefühle auszudrücken und so gewisse Vertrautheit auch kann schaffen.
Also die Schweizer Identität, die man vielleicht vorher fast ein bisschen versteckt hat.
Ja, genau. Ich glaube, das war das. Und nachher eben, also wie gesagt, er hat es angebracht, dass alle immer kommen und alle gerne kommen und wirklich auch alle immer den Plausch gehabt haben, wenn man die Zusammenzüge hatte. Man hat viel weniger Absagen gehabt. Ich meine, man muss sich auch bedenken, gell? Ich habe in Davos gespielt, wo es eigentlich fast ein einziger hatte, der in die Nazi gegangen ist. Und das war der andere Sambühl. Alle anderen haben irgendwie nicht aufgeboten worden oder was auch immer passiert ist. Und er hat es angebracht, dass wirklich von jedem Club, jeder Spieler, der jemals aufgeboten wurde, ist eigentlich fast immer gekommen. Und das ist schon, man hat dort etwas aufbauen und es ist nicht immer alles silbrig gewesen, oder, wenn man es so anschaut. Aber es ist schon so, dass man einen Weg hatte und nicht gerade beim ersten Gegenwind eingeknickt ist, was sicher auch hilfreich ist für ihn und für das ganze Schweizer Hockey.
Deinen Vertrag beim EVZ hast du... Du machst dort noch weiter, du hast bis 2027 verlängert, also der läuft nach dieser Saison noch weiter. Du wirst dann 40 sein. Kannst du dir auch vorstellen, so à la Dominik Hašek, der 46 geworden ist, als er zurückgetreten ist? Tönt das realistisch für dich?
Ja, ist noch weiter weg. Ist noch weiter weg, aber es ist schon so, dass ich... Das sagen wir immer alle, ja, wegen dem Alter und so, ja, man muss langsam aufpassen. Nachher ist die Verletzung noch gekommen, letztes Jahr, und alle gesagt, ja, wegen dem Alter. He. Aber ich fühle mich überhaupt nicht so. Also ich stehe morgen auf, jetzt, wo die Verletzung ausgekoren ist, sowieso, stehe morgen auf und es tut mir nichts weh. Ich darf spielen gehen und ich habe immer noch das Gefühl, ich kann mitheben. Und ich glaube, in diesem Punkt ist natürlich die WM letztes Jahr extrem wichtig gewesen, auch für mich. Auch. Oder zum zeigen, hey, look, es geht im Fall so. Also es ist nicht so, dass es irgendwelche Abnutzungserscheinungen gibt dort oder irgendwie meine Augen zu langsam geworden sind oder meine Körperteile zu langsam geworden sind. Es ist nicht so. Es ist so, dass ich mich nochmal anpassen konnte, die Unterschiede, die das Hockey angebracht hat in den letzten Jahren. Und das ist mir, glaube ich, sehr gut gelungen. Und darum kann ich mir Stand heute eigentlich recht gut vorstellen, zum Weiterspielen. Aber wie gesagt, ich meine, wir diskutieren da über Sachen, die im nächsten Jahr werden sein. Und darum ja, kann ich da keine gute Antwort geben. Aber Dominik Hašek hat, glaube ich, am Schluss noch einen Titel geholt, oder, im letzten Jahr. Also von dem her, das würde ich dann schon unterschreiben.
Es klingt jetzt aber nicht so, dass du auch die Heim-WM als Schlusspunkt für die Nazi anschaust. Weil ich denke, das klingt ja auch für einen Spieler eigentlich nach einem perfekten Abschluss in der Nationalmannschaft. So denkst du jetzt, das klingt jetzt nicht so.
Also ehrlich gesagt, haben wir gar nicht Gedanken gemacht dort. In dieser Hinsicht, ich bin extrem happy, komme ich die Chance über, mir eine Chance zu erkämpfen, dass ich in die Mannschaft kann kommen kann, die zuhause eine WM spielt. Also ich meine, das ist etwas Einmaliges für mich. Das ist 09 ist das gewesen, bin ich noch nicht ganz in der Nähe von der Nationalmannschaft und dann eigentlich extrem gefreut aufs 20. Einen riesen Boom gegeben dort auch. Man hat extrem viele Werbeaufnahmen gemacht und alles. Und dann ja, hat sich das ja relativ schnell mal abzeichnet, dass das abgesagt wird. Und wo es dann wirklich schlussendlich abgesagt wurde, war dann schon eine gewisse Leere rum gewesen. Und jetzt ist die Chance da, oder es ist intakt, dass sie es noch an die Heim-WM arbeiten können. Von dem her tust du schon eigentlich alles, schaffst schon dort an. Das ist schon so. Aber ob jetzt das ein Abschluss ist oder nicht, ich muss auch sagen, dass man das Nazi oder die Nationalmannschaft eigentlich, die Zusammenzüge ist ein Highlight von jeder Saison. Aber man muss auch wissen, dass man mit dem EV-Zug oder mit dem Clubteam eigentlich auch, also es beißt sich nicht. Und trotzdem muss man auch vergessen, dass man nicht nur vom einen schätzt, sondern die anderen. Und in unserem, oder bei mir jetzt der DV-Zug an erster Stelle steht jetzt dann auch. Muss man auch sehen.
Wir kommen zum Abschluss und das ist unsere Rubrik Rapid Fire. Ich wirf dir ein paar Fragen an den Kopf. Du probierst so spontan wie möglich zu antworten. Bist du bereit?
Los.
Der beste Spieler, den du je zusammen gespielt hast in einem Team?
Boah, muss ich schnell sein, dann auch.
Du darfst kurz überlegen. Das schneiden wir dann aus, wenn du jetzt 2 Minuten überlegst.
Ich würde sagen, overall würde ich wahrscheinlich sagen Reto von Arx. Aber ich habe mal natürlich mit Mike Richards zusammengespielt, Nazi B. Unglaublich beeindruckend gewesen. Aber auch mit dem Oleg Petrov 1 Woche zusammengespielt am Spengler Cup. Das ist noch, der hat mich eingeschossen. Ich habe gemeint, meine Hand ist abgefallen. Der hat so scharf geschossen gerade. Aber ich würde so die 3 würde ich so zu oberst hin tun, ja.
Der Tage Thompson von damals.
Ja, oder der Petrov zusammengespielt.
Welches Spiel, das du aktiv erlebt hast, würdest du gerne noch mal erleben, weil es so cool war?
Ich würde sagen, das erste Spiel GCK Lions. Das war gegen Basel in der Kick oben. Wir hatten keine Chance gehabt. Und es ist so, sie hat mich reingerührt und gesagt, Leo, probier es. Ich kann mich gut erinnern an das erste Spiel mit Davos in Genf unten. Wir haben 2-1 gewonnen gehabt. Das sind so die wirklich bleiben.
Was isst du am liebsten vor dem Spiel?
Es ist lustig, ich habe früher, ganz früher immer Spaghetti gegessen. Wir haben noch Spaghetti gekocht zuhause und nachher hat mir die Frau immer so ein Sandwich gemacht in Davos, die dann nachher recht populär geworden sind, weil alle Mitspieler auch noch wollen. Aber heutzutage eigentlich, wir werden sehr gut ausgerüstet da vom EVZ. Da kommst du eigentlich zum Mittagessen über vor dem Spiel, da kommst du das Birchenmüsli über, da kommst du das Sandwich über. Also wenn du irgendwelche Wünsche hast, wird dir das eigentlich erfüllt hätten und bist auf der sicheren Seite.
Du variierst also, du hast nicht einen Aberglauben, es muss immer das Gleiche sein.
Nein, aber sicher, das Birchenmüsli ist ja, also ich bin eigentlich nicht so heikel dort.
Spiel 7 im Stanley Cup Final, du bist dabei. Du darfst jetzt einen aktiven Nicht-Schweizer Spieler weltweit auswählen, den du auf jeden Fall im Team haben möchtest. Wer nimmst
du? Jetzt musst du mir nochmal sagen, jetzt bin ich ein bisschen schnell gegangen.
Du stehst im entscheidenden Match von deinem Leben. Dürfen wir es noch ein bisschen höher setzen. Du darfst jetzt einen aktiven Nicht-Schweizer Spieler auswählen, weltweit, den du auf jeden Fall im Team möchtest haben. Wer nimmst du?
Und es sollte kein Goalie sein, also könnte ich nicht spielen.
Gut, du kannst nicht sagen, ich selber. Aber.
Nein, ich glaube, würde ich auch Joe Thornton nehmen. Oder ich habe mit ihm zusammengespielt. Nicht Schweizer, ist er ja so halb eigentlich. Aber es war schon noch eindrücklich, was der für eine Aura hatte auf dem Spiel. Die Ruhe auch. Und was er dann gleich noch, trotz seiner Größe, wie schnell er war, am Stock hat. Das hat mich recht beeindruckt.
Er ist zwar nicht mehr aktiv, aber wir nehmen es. Big Joe darf man immer nehmen.
Also wir müssen noch aktiv sein, oder
mach
was?
Nicht. Wir nehmen Big Joe, ist schon eingeloggt. Tage Thompson.
Er macht ja kein Goal.
Jetzt nicht denken, dass wir so oft über Tate Thompson heute reden. Gut. Für was ist ein ähnlich grosses Talent wie für das Eishockey?
Wenn es nach mir geht oder wenn es wirklich so ist?
Nach dir.
Nach mir. Ich habe immer gemeint, ich könnte super gut singen, aber es war, glaube ich, nicht so gewesen. Aber Fußball bin ich recht gut gewesen.
Aber immer nicht Goalie?
Nein, anfangen Stürmer, nachher Mittelfeld und was nachher über das Ganze gegangen ist, nachher hinten dran. Und dann habe ich gemerkt, wie viel man muss rennen, dann habe ich aufgehört. Nein, ich musste entscheiden zwischen Fußball und Eishockey. Und aber habe beides mega gerne gemacht.
Die Frage darf ich erstmals umdrehen. Wer hat die besseren Frisuren? Die Spieler von deiner Generation oder die damals, die Frönerung?
Jetzt. Ja, die jetzigen. Ja, eindeutig.
Das komischste Ritual in einer Garderobe, das du je erlebt hast?
Das war in Dübendorf, Erstliga. Da hat ich glaube, es war der Captain. Ich bin mir ganz sicher, der Captain hat wirklich am Goalie eins am Kopf an. Ja, man kann fast sagen, geschlagen. Ja. Vor dem Spiel, das hat Bruch gehabt und er hat das Gefühl gehabt, der Goalie braucht das auch.
Mit Helm?
Mit Helm. Es ist auch nicht so, aber das, ich habe gemeint, ich meine, ich war dort 15, als ich dort das erste Mal mitgegangen bin und dann dachte ich, nein, da wollte ich nicht spielen. Und ich ist dann nachher auch so rausgekommen. Also es ist nie gut gespielt in der ersten Liga. Also wir haben bei Dübendorf gespielt und wir haben, ich glaube, 8 Spiele gehabt, 7 haben wir verloren, einmal bin ich ausgewechselt worden. Und dann haben sie noch gewonnen gehabt und dann haben sie gesagt, nein, Leo, musst wirklich nicht mehr kommen.
Und du hast auch eins bekommen am Kopf?
Ich glaube im Fall, ja. Ich glaube, das hat er sich nicht lassen. Aber ich wüsste es nicht mehr. Also es war nicht so schlimm gewesen, aber es ist so, das ist so unerwartet gewesen. Du kommst in die Mannschaft rein, nachher, das sind Erwachsene, also wirklich ältere Leute gewesen, super gute Mannschaft. Mehrfache Schweizer Meister geworden im Amateur-Hockey. Und das war schon noch speziell, gewesen, so etwas zu sehen. Ich meine, wir haben auch schon im Juniorenalter haben wir uns auch schon die Haare gefärbt und alles, wo die Playoffs gekommen sind und all das Zeug. Oder da siehst du schon auch Sachen. Aber das war so wirklich etwas Unerwartetes gewesen. Und du bist also ein junger Bursch, kommst dort rein und denkst, das kann es jetzt wirklich nicht sein.
Du darfst jetzt eine Regel im Eishockey entweder einführen oder eine anpassen. Was machst du?
Wenn ich müsste anpassen, etwas, was mich recht aufregt, sind die Bulli-Wiederholungen. Das verstehe ich nicht ganz. Aber ich bin nicht Spieler, ich bin vor allem nicht Center. Ich weiß nicht, wie man bescheisst dort. Also ich wüsste schon wie, aber ich verstehe das nicht ganz. Ich glaube, da bin ich, das nimmt ein bisschen im Hockey ein bisschen den Speed weg.
Also einrühren und fertig?
Ja, wahrscheinlich ist es das. Das ist das eine, dass nachher sicher auch Goalie-Behinderungsgeschichte dort ist, glaube ich, auch niemand glücklich. Man weiß nicht so genau, was es ist, wie es ausgelegt wird. Es gibt sehr viele Grauzonen dort.
Goalie hinter dem Goal checken erlauben? Nein.
Würde ich sagen, eher nicht. Es ist recht schmerzhaft, aus eigener Erfahrung. Nein, es ist nicht so häufig vorkommen, sicher. Oder es kommt nicht so häufig vor. Es war sehr unerwartet und ich bin nicht parat. Ich glaube, ich würde schon besser aussehen, wenn ich gewusst hätte, dass er kommt. Und würde auch den Kopf, ich weiss jetzt auch, dass man den Kopf nicht aus dem Fenster hebt, wenn man im Gegenverkehr ist. Ja, das weiss ich jetzt auch.
Also ihr redet von dem Zusammenstoss mit dem Dario Simion.
Genau, ja, es ist so. Und es war wirklich unerwartet gewesen und hat mir halt eine Woche Pause verschrieben. Aber wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Groll gegen den Dario. Er hat sich mehrfach gemeldet. Wir haben sehr viel geschwätzt miteinander. Er ist zu mir gekommen, gesagt, es sei seine erste Matchstrafe in der 15. Saison. Das spielt er dann. Das ist schon noch eindrücklich.
Und die letzte Frage: Wer holt WM-Gold 2026 in Zürich?
Ja, die Schweiz.
Besten Dank für das Gespräch, Leo. Das war der Eisbrecher WM Edition, der Eishockey-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin der Christian Kapp. Ich habe heute in Zürich mit meinem Kollegen Simon Graf, mit dem Leonardo Genoni geredet. Danke allen fürs Zuhören. Schöne Festtage. Bis zum nächsten Mal in 3 Wochen. Am 8. Januar 2026 ist es wieder so weit mit dem Eisbrecher. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss. Merci vielmals.